Ja, wir freuen uns, dass unser Bruder Mario Neitzel aus der Versammlung Tempelhof heute zu uns gekommen ist. Und er wird uns einen Vortrag halten, der das Thema hat: In welchem Ruf stehen wir bei Gott? Bitte, Bruder Neitzel.
Seid ihr auch so furchtbar aufgeregt wie ich? Wahrscheinlich nicht, heute ist ganz schlimm irgendwie. Es liegt vielleicht auch am Thema so ein bisschen, aber wenn ihr mich nicht auffresst nachher, dann schaffe ich es vielleicht auch ohne zu stottern. Wir fangen nämlich auch mit einer ganz heiklen Geschichte an. Und die Geschichte geht nämlich so. Es ist ein kalter Winterabend, ach, die kennen wir ja jetzt mittlerweile, wir können uns das gut vorstellen. Als er sich noch entschließt, sich ein Buch zu nehmen, sich in seinen Sessel zu setzen und noch so ein bisschen in dem Buch da zu lesen. Als er mit einmal draußen auf einmal so einen dumpfen Knall hört, irgendwie komisch, eigenartig. Er legt das Buch beiseite, steht auf, geht zum Fenster, schiebt die Gardine so ein bisschen beiseite und schaut daraus auf die Straße. Und was sieht er da? Er sieht dort auf der Straße ein Auto stehen, die Scheinwerfer sind noch an. Ja, erst nichts Auffälliges, dann sieht er den Fahrer, er beobachtet den Fahrer, der läuft ganz hektisch um das Auto rum und guckt und so. Und wie er genauer hinsieht, stellt er fest, also ganz offensichtlich hat dieser Autofahrer bei einem parkenden Fahrzeug den Spiegel abgefahren. Das war dieser Buff, dieser dumpfe Knall, den er wahrscheinlich gehört hat. Ja, er beobachtet den Autofahrer weiter und da sieht er, dass der Autofahrer nach links schaut, dann schaut er nach rechts. Dann steigt er in sein Auto ein und fährt weg. Eins hat er vergessen. Er hat den Mann dort oben am Fenster nicht gesehen. Ja, welchen Ruf hat dieser Autofahrer jetzt da oben bei dem Mann am Fenster? Naja, wahrscheinlich keinen guten. Und es ist doch irgendwie komisch, dass also Menschen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, dass sie dann manchmal Sachen tun, die sie normalerweise nicht tun würden, wenn sie jetzt in Gesellschaft wären, ne? Um ihren Ruf nicht zu verlieren. Also es ist schon wichtig, oder uns ist es wichtig, in welchem Ruf wir bei anderen Personen stehen. Und wenn wir jetzt bei Personen sind, dann müsste man sich auch die Frage stellen, welchen Ruf habe ich eigentlich bei Gott? Ist das überhaupt wichtig, dass ich mir jetzt Gedanken darüber mache, welchen Ruf ich bei Gott habe? Nun, wir können ja mal die Bibel zu Rate ziehen und Römer 14 aufschlagen und den Vers 12 lesen. Römer 14, Vers 12. Römer 14, Vers 12. Da heißt es, so wird denn jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen müssen. Aha, also es ist ziemlich unmissverständlich, nicht? Jeder von uns wird Gott Rechenschaft ablegen müssen für das, was er getan hat. Also er wird dafür Rechenschaft oder wir werden dafür Rechenschaft ablegen müssen, wie wir mit unserer Zeit umgegangen sind, wie wir mit unseren Mitteln umgegangen sind und sogar wie wir unsere Kinder erzogen haben. Das Schlimmste, was einem passieren kann, also gerade wenn es um den Ruf geht, dass man der Menschenfurcht erliegt. Also wir stellen uns mal folgende Situation vor, nur so als Beispiel. Das ist doch eine klassische Situation, möchte ich sagen. Wir sind bei einer Beerdigung, viele Leute sind anwesend und so. Und mit einmal geht es los am Grab, dass einer nach dem anderen an diesem Grab vorübergeht und dort ein bisschen Erde reinschmeißt in dieses Grab. Die Frage ist, würde ich jetzt etwas tun, was ich normalerweise nicht tun würde? Weil ich der Menschenfurcht erliege. Man will ja nicht auffallen als Zeuge Jehovas. Es ist ja auch immer so, die machen ja auch nichts mit und sind immer so kompliziert und so. Und man will ja da auch nicht im schlechten Ruf stehen. In Sprüche 29, Vers 25 erhalten wir dazu einen sehr guten Rat. Sprüche 29, Vers 25. Da heißt es, vom Menschen zu zittern ist das, was eine Schlinge legt. Wer aber auf Jehova vertraut, wird beschützt werden. Also vom Menschen zu zittern ist das, was eine Schlinge legt. Aber hier wird auch ganz klar gesagt, wenn man auf Jehova vertraut, dann bringt das auch bleibenden Nutzen. In biblischer Zeit gab es eine ganz große Wolke von Zeugen, die bei Gott in einem sehr guten Ruf standen. weil ihnen eben die Anerkennung Gottes viel wichtiger war als die Anerkennung von Menschen, die um sie herum gelebt haben. Und wenn wir uns mit dieser Wolke von Zeugen oder mal mit einigen aus dieser Wolke von Zeugen beschäftigen, dann ist das sehr hilfreich für uns auch zu verstehen, wie auch ich jetzt in einem guten Ruf bei Gott stehen kann. Weil wir können davon ausgehen, dass diese Zeugen einen guten Ruf hatten, denn sie sind ja in der Bibel aufgeschrieben. Wir finden diese Wolke von Zeugen in Hebräer 11. Und wenn wir mal Hebräer 11 aufschlagen und die Verse 1 und 2 lesen, dann geht also hieraus hervor, warum sie einen guten Ruf hatten. Hebräer 11. Die Verse 1 und 2. Da heißt es, der Glaube ist die gesicherte Erwartung erhoffter Dinge, der offenkundige Erweis von Wirklichkeiten, obwohl man sie nicht sieht. Denn durch diesen erlangten die Männer der alten Zeit Zeugnis. Also hier wird zunächst einmal beschrieben, was der Glaube ist, und dann wird uns nahegelegt, dass durch diesen Glauben sie also diesen Hinweis bekamen, oder dass sie durch diesen Glauben also auch dieses Zeugnis erlangten, in gutem Ruf bei Gott zu stehen. Dieser Glaube war also entscheidend und brachte bei Gott einen guten Ruf ein. Und aus Jakobus 2, Vers 26 geht hervor, ist eine Bibelstelle, die wir gut kennen, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Also diese Zeugen haben ihren Glauben durch Taten bewiesen. Und mit diesen Taten wollen wir uns jetzt mal beschäftigen. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt einige dieser Zeugen an. Wir gucken uns an, was haben sie gemacht, und wollen das auch versuchen, auf die Neuzeit so ein bisschen zu übertragen. Denn wir wollen ja auch etwas daraus lernen. Da fangen wir mal an in Hebräer 11 und lesen den Vers 4 und kommen zu unserem ersten Zeugen. Durch Glauben brachte Abel Gott ein wertvolleres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab hinsichtlich seiner Gaben. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Da muss man sich jetzt mal so auch das Umfeld Abels so ein bisschen vor Augen führen, wie das so damals war. Also seine Eltern waren ja praktisch ausgeschlossen. Sie waren ausgeschlossen von der Gemeinschaft von Jehova. Sein Bruder war auch nicht so die Bombe gewesen, was den Glauben anging. Er stand völlig alleine da. Völlig alleine, was den Glauben angeht. Er musste selbst herausfinden, ja, was ist denn annehmbar für Gott überhaupt? Was muss ich denn machen? Und war da völlig alleine. Und dadurch, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, haben wir auch gerade gelesen, hat er auch die richtigen Schlüsse gezogen. Er hat ein wertvolles Opfer dargebracht und stand dadurch bei Gott in gutem Ruf. In der heutigen Zeit gibt es auch einige, die völlig allein in der Wahrheit sind und für ihren Glauben kämpfen müssen. Und wir nehmen mal ein Beispiel dafür aus Togo. Das ist der Kasimir, ein Jugendlicher, der die Wahrheit kennengelernt hatte. Sein Problem war, dass also niemand aus seiner Familie weiter ein Zeuge Jehovas war und dass man in dieser Familie den Ahnenkult praktizierte. Oh, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Man hat ihm gedroht, man wollte ihn rausschmeißen. Er seinerseits blieb ruhig, das war ganz gut, weil so blieb es eigentlich bei der Drohung. Er wurde nicht herausgeschmissen. Das Schlimme aber war, dass diese Familie 3 Monate lang unausgeblutetes Fleisch gegessen hat, so zum Mittagessen, was für ihn natürlich ein Problem darstellt, weil er konnte jetzt an dem Mittagessen nicht teilnehmen. Er hatte echt Probleme gehabt, einfach satt zu werden in 3 Monaten. Aber er blieb standhaft, er hat das so durchgezogen, und später ist er dann sogar ein Zeuge geworden. Er hat sich taufen lassen und wurde auch reich gesegnet. Wer auf Widerstand von Seiten seiner Angehörigen trifft, kann sicher sein, dass er von Jehova reich gesegnet wird, weil Jehova Gott entgeht das nicht. Genauso wie es von Abel heißt, dass Jehova noch heute durch ihn redet, wir haben es ja gerade gelesen, genauso trifft das im Prinzip auf alle anderen zu, die wirklich standhaft bleiben, alleine in der Wahrheit kämpfen. Ja, wie gesagt, Kasimir ließ sich taufen, er durfte dann die 4. Klasse der Schule zur dienstamtlichen Weiterbildung besuchen und war dann fortan im Bethel in Togo. Und das ist doch ein toller Segen. Kann ich nur empfehlen. Im Bethel wird man auf jeden Fall satt. Kehren wir nochmal zurück zu Hebräer 11 und lesen von noch einem Mann, der völlig auf sich gestellt war, und zwar im Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte und er wäre nirgends zu finden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung hatte er das Zeugnis, dass er Gott wohlgefallen habe. Von Henoch ist nicht allzu viel bekannt. Das steht nicht so viel über ihn in der Bibel drin, aber er hatte das Zeugnis, in einem guten Ruf bei Gott zu stehen, weil er mutig Urteilssprüche verkündet hat. Das wissen wir. Das geht nämlich auch aus Judas 14 und 15 hervor. Die beiden Verse wollen wir mal gemeinsam lesen. Judas 14 und 15. Da heißt es, ja, der siebte in der Linie von Adam her, Henoch, hat auch von ihnen prophezeit, als er sprach, siehe, Jehova kam mit seinen heiligen Milliarden, um an allen das Gericht zu vollziehen und alle Gottlosen, all ihrer gottlosen Taten zu überführen, die sie auf gottlose Weise begingen und all der anstößigen Dinge, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Oha! Also das war eine Botschaft, die war wirklich sehr deutlich. Das ging gegen Gottlose, gegen ihre gottlosen Taten und all das Gottlose, was sie gemacht haben und die Sünden und so. Dass die den Henoch nicht geliebt haben, das ist völlig klar. Im Gegenteil, die sind dem hinterher. Die wollten ihm an die Seele gehen. Die wollten ihn umbringen. Und deshalb entrückte Jehova Gott ihn auch, damit er diesem Lünchen entging. Also er war dann einfach nicht mehr aufzufinden. Und auch in der heutigen Zeit werden wahre Christen sehr hart verfolgt mitunter. Auch hierzu wieder ein Beispiel aus der Neuzeit. Und zwar nehmen wir da mal den Angola-Krieg, der in den 1980er Jahren stattfand. Und in diesem Krieg war das sehr schlimm für unsere Brüder, da sie sich ja geweigert haben, den Kriegsdienst zu leisten, wurden sie also verfolgt. Sie wurden mitunter hingerichtet oder eingesperrt. Und da diese Geschichte, von der ich jetzt erzähle, da geht es um 9 junge Männer, die Brüder waren, mitunter auch Interessierte waren, die also, wo man sich gedacht hat, ja, wie kann man den Willen brechen? Das machen wir ganz einfach, wir schicken die einfach mal an die Front. So, und dann werden die sich schon irgendwie verteidigen. Und das hat man dann auch gemacht. Man hat also diese 9 jungen Männer da an die Front gebracht. Und ja, die Brüder haben sich trotzdem geweigert. Und dann hat man den ersten gleich erschossen. Zack. So, dann waren es dann nur noch 8. Was haben die gemacht? Die sind zu Fuß haben sie diese Kriegszone verlassen. Sie sind 200 Kilometer gelaufen, dabei der Gefahr ausgesetzt, wilden Tieren zu begegnen oder auch Guerilla-Einheiten. Sie haben es geschafft in die Stadt Luanda und wie sie dort angekommen sind, hat man sie gleich wieder festgenommen und eingesperrt. 1997 dann, da war der Krieg vorbei schon und da wurden die Königreichsnachrichten Nummer 35 verteilt. Also hier dieses Traktat von Zeugen Jehovas, weltweit wurde dieses verteilt und da kam eine Schwester, eine Pionierin an die Tür eines ehemaligen Armeeangehörigen, der auch gesagt hat, dass er mitbekommen hat, wie viele Zeugen Jehovas so hingerichtet wurden. Er hat das alles mit angesehen, er hat das also durchaus mitbekommen. Und dann meint er auf die Frage, ob die Welt besser aussehen würde, wenn alle Menschen Zeugen Jehovas wären. Darauf sagte er, wenn sie sich weigern, ihre Mitmenschen zu töten und dafür sogar bereit sind, in den Tod zu gehen, dann gäbe es auf der Welt ganz gewiss Frieden, wenn alle Menschen Zeugen Jehovas wären. Er nahm dann eine Broschüre entgegen, hat angefangen zu studieren. Und somit haben unsere Zeugen, die ja einen wirklich sehr emotionalen Druck standhalten mussten, damals in diesem Krieg, ein wirklich gutes Zeugnis gegeben. Und wurden reich gesegnet, anschließend nach dem Krieg, weil man das beobachtet hat, wie treu sie waren. Und das ist doch einfach toll, zu sehen, wie standhaft unsere Brüder durch Glauben sein können. Sie gaben eben dieser Menschenfurcht, die wir zu Beginn angesprochen haben, gar nicht nach, sondern blieben standhaft. Und in Matthäus 24, Vers 9, da sagte Jesus ja auch, dass seine Nachfolger Gegenstand des Hasses sein würden, um seines Namens willen. Also, wir können sicher sein, dass wir das Wohlgefallen unseres Gottes haben werden, wenn wir die gute Botschaft weiterhin ganz fest predigen. In Hebräer 11, in den Versen 8 bis 10, wird dann von einem Ehepaar gesprochen, das für uns sehr interessant ist. Also wenn gleich hier nur der Ehemann erwähnt wird, aber wir wissen, es ist ein Ehepaar, um das es geht. Hebräer 11, die Verse 8 bis 10. Durch Glauben gehorchte Abraham, als der Ruf an ihn erging, nach einem Ort auszuziehen, den er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er ging. Durch Glauben weilte er als Fremdling im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die wahre Grundlagen hat, deren Bildner und Erbauer Gott ist. Auch diese Geschichte ist ja sehr interessant, wenn man sich das mal vorstellt, wo Abraham und Sarah ja eigentlich gelebt hatten. In der Stadt Ur, das war also, wollen wir es mal mit Berlin vergleichen, also schon eine interessante Stadt sicherlich, da gab es materiellen Wohlstand auf jeden Fall, denn Ausgrabungen haben bestätigt, dass es dort Häuser gab, die hatten ja bis zu 14 Zimmer gehabt. So einen kleinen Innenhof, da war so ein Brunnen drin, dieser Innenhof war auch gepflastert. Man kann sich gut vorstellen, dass Abraham so ein Haus gehabt hat. Der hatte eine riesengroße Familie gehabt, viele Bedienstete. Dem Abraham ging es wirklich gut. Und das hat er einfach verlassen. Der ist losgezogen irgendwo hin in irgendeine Gegend, die er nicht kannte, musste fortan in Zelten wohnen. Aber er wartete, wie wir gelesen haben, auf die Stadt, die wahre Grundlagen hat. Und deswegen hat er das auf sich genommen. Und somit hat er sich einen wirklich guten Ruf bei Gott erworben. Und auch in der Neuzeit gab es viele Diener, die materielle Opfer gebracht haben und ja, um ihren Dienst einfach für Jehova besser durchzuführen. Uns kommt da vielleicht gleich, oder auch nicht, spontan Charles Taze Russell in Sinn. Der hatte ja ein florierendes Herrenkonfektionsgeschäft gehabt. Das lief wirklich gut, aber er hat das aufgegeben, er hat alles verkauft und diese Mittel, die er jetzt hatte, hat er eingesetzt, um die gute Botschaft zu verkündigen, um zu drucken, vielleicht auch Büros zu erwerben und so weiter. Jedenfalls, als er gestorben ist, hat er nichts mehr gehabt. Er hat alles, was er hatte, aufgebraucht. Und damals gab es ja auch noch die Kolporteure. Oftmals waren da Schwestern gewesen, die so tollkühn waren. Die hatten nichts, die sind mit nichts losgezogen, haben die gute Botschaft verkündet. Und damals war das so, wenn man Literatur abgegeben hat, hat man noch ein Entgelt dafür entgegengenommen. Und da ein gewisser Satz davon war eben für diese Kolporteure, also für die Pioniere, wie wir heute sagen, damit die leben konnten. Oftmals haben die aber gar kein Geld bekommen, sondern einfach Naturalien, Eier, Seife und so weiter und so. Und so haben die gelebt. Toll. Es klingt unglaublich, aber es ist wirklich wahr. Solche Menschen haben große Opfer gebracht und Jehova hat sich immer um sie gekümmert. Und das ist eben auch die Verheißung, die Jesus gegeben hat. Wenn wir mal Markus 10 aufschlagen. Markus 10, die Verse 29 und 30. Da heißt es ja, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, niemand hat Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verlassen, der nicht jetzt in dieser Zeitperiode hundertfach empfängt, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Felder unter Verfolgungen und in dem kommenden System der Dinge ewiges Leben. Das hat er versprochen. Und ja, wer das schon selbst erlebt hat, der weiß, das stimmt auf jeden Fall. Und das andere wird auch noch eintreten, dieses ewige Leben. Auch Moses war jemand, der eine ganze Menge aufgegeben hat. Jetzt habe ich es verschlagen. Wir kommen wieder zu Hebräer 11. Wir wollen uns ein wenig mit Moses beschäftigen. Hebräer 11 in den Versen 23 bis 26. Hebräer 11, die Verse 23 bis 26. Da heißt es, durch Glauben wurde Moses nach seiner Geburt 3 Monate lang von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das kleine Kind schön war. Und sie fürchteten den Befehl des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Moses, als er erwachsen war, der Sohn der Tochter Pharaos genannt zu werden, indem er es sich erwählte, eher mit dem Volk Gottes schlecht behandelt zu werden, als den zeitweiligen Genuss der Sünde zu haben. Und weil er die Schmach des Christus für größeren Reichtum achtete als die Schätze Ägyptens, denn er hielt seinen Blick auf die Belohnung gerichtet. Moses entging diesem Massenmord der hebräischen Kleinkinder ja nur dadurch, dass seine Mutter ihn da in das Körbchen gelegt hatte und praktisch in die Hände der Tochter Pharaos gespült wurde und die ihn adoptiert hatte. Und fortan war er ja am Hof des Pharaos. Und zum Hof des Pharaos zu gehören, hieß auch, in aller Weisheit der Ägypter unterwiesen zu werden. Moses hatte eine sehr gute Bildung gehabt und er hätte noch mehr haben können. Er hätte die Schätze oder zumindest einen Teil der Schätze des Pharaos haben können, wenn er gewollt hätte. Aber ungeachtet eben dieser begünstigten Stellung, in der er eigentlich war, und die Möglichkeiten, die er gehabt hätte, war sein Herz mit Gottes Volk. Tatsächlich hat er gehofft, Jehova würde ihn gebrauchen, um das Volk, also die Hebräer aus Ägypten, da aus dieser Sklaverei zu befreien. Und als er im 40. Lebensjahr war, beobachtete er, wie ein Ägypter einen seiner Brüder geschlagen hat. Und da ist das in ihm hochgekocht und da hat er den Ägypter umgebracht. Er dachte, jetzt ist seine Stunde gekommen, das Volk zu befreien, aber es war noch lange nicht so weit. Wichtig ist aber, das war genau der Zeitpunkt, wo Moses eine Entscheidung für sein Leben getroffen hat. Wie hieß es? Durch Glauben weigerte sich Moses, als er erwachsen war, der Sohn der Tochter Pharaos genannt zu werden, indem er es sich erwählte, eher mit dem Volk Gottes schlecht behandelt zu werden, als den zeitweiligen Genuss der Sünde zu haben. Das war der Zeitpunkt, als er diese Entscheidung getroffen hat. Von einer weltlichen Sicht aus hat Moses eine denkbar schlechte Entscheidung getroffen. Aber was bedeutet denn dieses Beispiel für uns? Nun, junge Zeugen Jehovas sollten in Verbindung mit dem Schulbesuch besonders an Kolosser 3, Vers 23 denken, wo es heißt, was immer ihr tut, arbeitet daran mit ganzer Seele als für Jehova und nicht für Menschen. Und dieser Grundsatz spielt ja auch eine Rolle für Christen, die gern im Vollzeitdienst stehen möchten und sich selbst versorgen müssen. Eine Schwester, ein Beispiel wieder, von den Philippinen, die war alleine der Verdiener der Familie gewesen, hatte aber den Wunsch gehabt, auch im Vollzeitdienst zu stehen. Ein Problem. Was hat sie gemacht? Das Zweigbüro berichtet, das war ihr aufgrund einer zusätzlichen Ausbildung zur Buchhalterin möglich. Und in demselben Bericht hieß es auch, es gibt hier eine ganze Anzahl von Brüdern, die studieren, aber ihren Zeitplan so geregelt haben, dass sie Pionier sein können. Im Allgemeinen sind sie bessere Verkündiger, da sie lernbegieriger sind, vorausgesetzt, dass sie in Verbindung mit den weltlichen Bestrebungen nicht zu viel Ehrgeiz entwickeln. Und diese letzte Aussage, die hier gemacht wird, ist wirklich sehr wichtig. Wenn man eine Ausbildung wählt oder wenn man sich dazu entscheidet, vielleicht eine zusätzliche Ausbildung zu machen oder zu studieren, sollte man den Zweck der ganzen Sache nicht vergessen. Den Zweck? Was denn für ein Zweck? Na, einen guten Ruf bei Gott zu haben. Einen guten Ruf bei Gott zu erlangen durch das Predigen der guten Botschaft zum Beispiel. Würde man einen guten Ruf bei Gott haben, wenn man jetzt so eine Ausbildung nutzt oder vielleicht so ein Studium nutzt, um Karriere zu machen und ja, mit dem, was man kann, mit dem Geld, was man hat, zu glänzen? Doch ganz sicher nicht. Auf eine Ausbildung zu verzichten, mag aber auch nicht so die Lösung sein, wenn man für sich sorgen muss. Moses hatte ja eine Ausbildung und Moses hatte sogar eine sehr gute Ausbildung. Und er brauchte diese Ausbildung später auch für den Auftrag, den er erhalten hatte. Für seinen Entschluss, eher mit dem Volk Gottes schlecht behandelt zu werden, als den zeitweiligen Genuss der Sünde zu haben. Und dafür wurde er auch reich gesegnet. Er durfte tatsächlich dann die Hebräer aus Ägypten herausführen. Das muss man sich mal vorstellen. So ein Riesenvolk ganz alleine da rauszuführen, da braucht man schon ein bisschen Bildung, muss man rechnen können und einige andere Sachen auch. Jehova segnet jeden, da können wir uns drauf verlassen. Er segnet jeden, der die Königreichsinteressen an die erste Stelle sendet. Tamar, eine Pionierin, sagte, man kommt Jehova sehr nahe, als ob er einen direkt bei der Hand nimmt. Und ein Ehepaar sagte, in Jehovas Organisation kann man viele Vorrechte genießen, aber das Größte von allen ist, einem Interessierten zu helfen, so weit Fortschritte zu machen, dass er ein Diener Jehovas wird. Das stimmt noch, oder? Wer es erlebt hat, der kann dem bestimmt zustimmen. Jo, dann kommen wir jetzt zum letzten Beispiel aus Hebräer 11. Auch sehr interessant, wie ich finde. Hebräer 11, Vers 31. Hier ist von einer Frau die Rede. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit denen um, die ungehorsam handelten, weil sie die Kundschafter friedlich aufgenommen hatte. Ja, es war im Frühling des Jahres 1473 vor unserer Zeitrechnung, als zwei israelitische Kundschafter in die Stadt Jericho kamen. Und sie erhielten in dem Hause Rahabs Unterschlupf. Sie hatten einen Auftrag. Ihr Auftrag war, die Stadt Jericho auszukundschaften, denn Jericho sollte fallen unter den Israeliten. Allerdings wurden diese beiden erkannt als israelitische Kundschafter und man hat sie gesucht. Man kam also auch zu diesem Hause von der Rahab Und die Rahab war da recht hinterlistig und hat dann gesagt, ja, also, ja, die sind schon weg und so, also da, die sind da schon raus. Wenn ihr euch beeilt, dann kriegt ihr die bestimmt. In Wirklichkeit hatte sie die auf dem Dachboden ja versteckt. Was hat Rahab getan? Nun, wir wollen es ganz unverblümt sagen, sie hat hier ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Weil wäre das rausgekommen, dass sie gelogen hat und dass sie diese Kundschafter dort versteckt hatte, dann hätte man sie umgebracht, genauso wie die Kundschafter. In all dem aber bewies Rahab, dass sie dem Gott Israels mehr ergeben war, also Jehova Gott, als ihren eigenen Leuten. Und zwar ganz einfach, weil sie gesehen hatte, was da passiert hat, was da zuvor passiert hat. Und die hatte einen echten Glauben an Jehova Gott gehabt. Das war wirklich eine sehr mutige Frau, dieser Rahab. Und solche mutigen Frauen gibt es heute auch noch. In den 40er Jahren war es für unsere Brüder in Finnland sehr schwierig. Also Finnland, das war so ein Land, was ja so ein inoffizieller Verbündeter Deutschlands war. Das hatte zur Folge, dass also auch sehr hohe Beamte so ein, ja, sehr nationalsozialistisch geprägt waren. Und demzufolge war die Literatur von den Bibelforschern oder von den Zeugen Jehovas doch mehr oder weniger verboten. Und da gab es eine Schwester, also gab es viele Schwestern, aber eine Schwester, die wir besonders hervorheben wollen, sie hieß Hilma Sinkonnen aus Kotka. Kotka, eine Stadt direkt an der Ostsee. Diese Schwester war eifrig unterwegs im Predigtdienst und verbreitete eben diese Brüder Rutherfords, die ja eigentlich verboten waren. Und so kam es, dass sie ausgerechnet bei einem Hauptmann der Bürgerwehr vorsprach. Und der fand das Auftreten der Schwester so frech und hat sich darüber dermaßen aufgeregt, dass er aggressiv wurde, dass er ein Gewehr genommen hat und auf die Schwester gezielt hat. Und diese Schwester meinte dann ganz trocken, Augenblick bitte, ich stelle mich nur vor den Ofen, dann entsteht kein Loch in der Wand. Dieser Hauptmann war so schwer beeindruckt von diesem Mut dieser Schwester, dass er dann sagte, unter meinen Soldaten gibt es keinen, der so tapfer ist wie Sie, Madame. Kommen Sie, setzen Sie sich und erzählen Sie mir etwas über Ihren Glauben. Und er hielt dann auch ein wirklich gutes Zeugnis und fortan war es den Brüdern dort in dieser Region wesentlich einfacher, die gute Botschaft zu verkünden. Das sind Frauen, ha? Oh. Die gibt es heute auch noch, bestimmt. Rahab, die ehemalige Prostituierte, wurde danach sogar eine Vorfahrin Jesu. Was ich damit sagen wollte, diese Frauen wurden wirklich ganz reich gesegnet. Das war ein ganz besonderes Vorrecht, was diese Rahab dann erlangte. Wir werden unser Leben wahrscheinlich nicht für unsere Brüder opfern müssen oder aufs Spiel setzen müssen, aber wir müssen opferbereit sein, wenn wir in guten Ruf bei Jehova Gott stehen möchten. Dazu wollen wir mal 1. Johannes 4 aufschlagen. Die Verse 20 und 21. Da heißt es, wenn jemand erklärt, ich liebe Gott und doch seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Und wir haben dieses Gebot von ihm, dass der, der Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Auch diese Worte sind sehr klar und unmissverständlich. Unsere Brüder zu lieben heißt auch, Opfer zu bringen. Da fällt mir mal ein Bruder ein aus unserer Versammlung, der sagt, ja, wir lieben unsere Brüder, aber wenn es dann um Saalreinigen geht oder darum geht, die Brüder abzuholen und so, ja, das geht dann nicht. Also auch das gehört dazu, ne? Opferbereitschaft, unsere Brüder lieben. Wir müssen unser Leben, wie gesagt, wahrscheinlich nicht aufs Spiel setzen für unsere Brüder. Versuch dir mal folgende Situation vorzustellen. Man ist unterwegs mit dem Auto, fährt so eine Straße lang, so eine kleine Straße, fährt so lang und mit einmal gibt es so einen Knall, so ein Buff, so ein dumpfer Knall. Boah, und du erschreckst dich natürlich, ne? Also man bremst ja dann sofort und pff, Herz rast und so, man weiß nicht, was passiert ist. Man steigt aus dem Auto aus, läuft so ein bisschen hektisch um das Auto herum, sieht erst nichts, gar nichts passiert und dann, oh, Spiegel abgefahren von einem parkenden Auto. Oh, war ja, was jetzt? Ja, vielleicht schaut man nach links. Da ist keiner. Man schaut nach rechts. Keiner da. Und man steigt ins Auto, gibt Gas und fährt weg. Nur eins hat man vergessen, man hat nicht nach oben gesehen, weil da oben stand nämlich jemand am Fenster. Welchen Ruf haben wir bei dem Mann da oben am Fenster? Dieser Mann ist Jehova Gott. Er hat uns gesehen. Er schreibt mein Kennzeichen auf, denn Strafe muss sein, schüttelt den Kopf und denkt bei sich, warum macht er das? Warum hat er das gemacht? Dafür gibt es doch Haftpflichtversicherung. Das ist doch gar kein Problem. Das kann doch jedem einfach mal passieren. Unvollkommenen Menschen passiert so etwas. Dafür gibt es eine Haftpflichtversicherung. Und habe ich nicht selbst für diese Haftpflichtversicherung gesorgt? Habe ich nicht ein Loskaufsopfer bereitgestellt? Habe ich nicht meinen Sohn geopfert, um diese Verfehlung in Ordnung zu bringen? Glaubt ihr denn nicht, dass ich diesen Schaden bezahlen kann? Gemäß Psalm 51, Vers 5 haben wir Menschen ein ganz großes Problem, so will ich es mal ausdrücken, und ich glaube, das ist ganz gut getroffen. Psalm 51, Vers 5. Siehe, in Vergehen wurde ich unter Geburtsschmerzen hervorgebracht und in Sünde empfing mich meine Mutter. Ja, von Geburt an sind wir sündige Menschen. Und nach Epheser 4, Vers 18 sind wir dadurch von Gott entfremdet. Aber Jehova hat durch das Loskaufsopfer, was er gebracht hat, eine Haftpflichtversicherung geschaffen. Eine Haftpflichtversicherung, die für diese ja, kleineren Schäden oder auch größeren Schäden, die wir anrichten, einspringt. Aber wie das so bei einer Haftpflichtversicherung ist, es gibt auch gewisse Bedingungen, die ich selbst einhalten muss, damit sie überhaupt greift. Und diese Bedingungen ist Glauben an das Loskaufsopfer Jesu Christi auszuüben. Und dazu gehört auch der Glaube, dass Jehova jeden Schaden, den ich anrichte, dass er jeden Schaden bezahlen kann. Und damit ist es auch möglich, bei Jehova Gott in einem guten Ruf zu stehen. Glauben heißt ja, das hatten wir gesagt, diesen Glauben auch durch Taten zu beweisen. Und eine große Wolke von Zeugen hat durch ihr eifriges Verkündigen der guten Botschaft bewiesen, dass sie diesen Glauben hat. Denken wir an Abel, der völlig auf sich allein gestellt war. Oder an Henoch, der allein mutig und trotz heftigen Widerstands da die Warnungsbotschaften gebracht hat. Er war ja nicht unfein mit dem, was er gesagt hat. Oder Abraham und Sarah, die große materielle Opfer gebracht haben. Oder Moses, der auf eine großartige Karriere verzichtet hat, um dieses Volk zu führen. Oder Rahab, die sich für die Königreichsinteressen einsetzt und dabei sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat. Werden wir unter ihnen sein? Werden wir unter dieser Wolke von Zeugen sein? Jetzt können wir auch noch zeigen, dass uns ein guter Ruf bei Jehova Gott sehr wichtig ist. Jetzt haben wir noch Gelegenheit dazu. Wir wollen mal abschließend noch 2. Korinther 6, die Verse 1 und 2 lesen. 2. Korinther 6. Die Verse 1 und 2. Mit ihm zusammenarbeiten, bitten wir euch auch inständig, nicht die unverdiente Güte Gottes anzunehmen und ihren Zweck zu verfehlen. Denn er sagt, in einer annehmbaren Zeit habe ich dich erhört und an einem Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Seht, jetzt ist die besonders annehmbare Zeit. Seht, jetzt ist der Tag der Rettung. Wir werden aufgefordert, jetzt zu handeln, jetzt die nötigen Schritte zu unternehmen, nicht etwa diese Haftpflichtversicherung, also diesen Sinn und Zweck, also dankend anzunehmen, aber dann doch zu verfehlen, weil wir die Bedingungen nicht einhalten, sondern wir werden aufgefordert, auch entsprechend zu handeln. Ja, denken wir immer an unseren guten Ruf bei Jehova Gott. Vergessen wir also nicht, dass immer jemand am Fenster steht.